Hallo Christian, grüß dich zum Interview übers Internet. Hallo.
Ja, hallo, hallo. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass wir uns nochmal sprechen können und interviewen.
Ja.
Du bist in Berlin, ich bin auf Gomera, es geht also jetzt übers Internet. Ich bin nicht im Bild. Ich hoffe im Bilde. Also, wie man so sagt.
Ja, 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 ja.
Ja. Unser letztes Interview war ja hauptsächlich über dein Buch. Da haben wir uns ziemlich nah daran gehalten, und zwar hauptsächlich über Fühlen. Und da das im Moment ein Thema ist, was mich persönlich auch bewegt, habe ich da auch noch ein paar weitere Fragen zu. Und dann habe ich eben auch noch allgemeine Fragen.
Ja.
Meine erste Frage: Was ist der substanzielle Charakter von Gefühlen? Ist es eine Energie, eine Wahrnehmung, eine Bewegung, eine Körpersensation oder ist es noch was anderes?
Ich glaube, dass das ganz, ganz schwer so zu kategorisieren ist, und das haben auch schon viele versucht. Ich glaube, dass erstmal wichtig ist, wirklich zu verstehen, dass Gefühle etwas anderes sind als Körperempfindungen. Körperempfindungen sind Begleitphänomene von Gefühlen. Wenn man sich traurig fühlt, dann weint man, dann spürt man bestimmte Muskeln im Gesicht, man spürt die Tränen und vor allem auch, man spürt die Veränderung des Atems, den Herzschlag. Wenn man wütend ist, gibt es eine andere körperliche Empfindung, aber das sind nur Begleitphänomene, das sind nicht die Gefühle. Um einen Extremfall als Beispiel herzuziehen, Stephen Hawking hat keinerlei Muskelbewegung mehr, der Atem verändert sich einfach nicht mehr und der fühlt trotzdem alles, alle Gefühle hat er weiterhin. Das ist deswegen so wichtig, weil sich in vielen Kontexten es so zeigt, dass Menschen versuchen, Gefühle auf Körperempfindung zu reduzieren. Da kommt die Frage, wo spürst du deine Traurigkeit? Und dann ist es in der Brust. Und dann glaubt man, dass man das, was man in der Brust spürt, die Traurigkeit ist. Also es ist etwas anderes als die Körperempfindung. Die Körperempfindung spürt man auch nur so breit und so hoch, wie der Körper ist. Während wenn man sich fragt, wie weit ist die Traurigkeit, wie fühle ich die, merkt man sofort, dass die ganz weit ist, eigentlich keine Grenze hat. Und jedes Gefühl hat eine bestimmte Energie. Gefühle sind ja auch etwas, was etwas in Bewegung bringen will. Wenn ich wütend bin, dann will ich mich verteidigen oder angreifen. Das heißt, der Organismus muss die ganze Energie zur Verfügung stellen, damit die Wut ihr Ziel erreicht, nämlich sich zu wehren, sich zu verteidigen oder anzugreifen. Also es hat körperliche Begleiterscheinungen und Phänomene, Körperempfindungen. Es ist bewegt von einem bestimmten Ausmaß an Energie. Wut und Angst haben sicherlich die höchste Energie. Schmerz und Traurigkeit eine geringere Energie, einen geringeren Bewegungsimpuls auch. Und dann muss man sehen, dass Gefühle etwas anderes sind, etwas anderes als die Energie und etwas anderes als der Körper. Die Energie ist immer auch so etwas wie, wenn man in Urlaub fährt, dann braucht man Benzin, wenn man das Auto nimmt, dann braucht man Benzin, dann braucht man Energie der Fortbewegung. Aber diese Energie, die dadurch zur Verfügung gestellt wird, ist nicht die Urlaubsfahrt, enthält nicht das Ziel, enthält nicht die Bewegung, sondern ist nur ein Mittel der Bewegung. Ich denke, dass wenn man Gefühle auf Energie reduziert, genauso wie wenn man es auf Körperempfindungen reduziert, dass man da eine Einschränkung vornimmt, die einem das Verständnis des Gefühls erschwert. Ich glaube, um das nochmal zu unterstreichen, dass es wichtig ist, dass die Wahrnehmungsdimension des Fühlens als eine eigene Wahrnehmungsdimension zu verstehen, im Zusammenhang mit Gedanken, Körperempfindungen und der Energie, aber als eine eigene Wahrnehmungsdimension.
Kann man sagen, Gefühle sind doch irgendwie immer eine Bewegung, weil es ist ja was Fließendes, also so würde ich es sagen. Also es ist nichts, also erstens wechseln Gefühle und zweitens so von der Empfindung her ist es irgendwie was, was in Bewegung ist.
Ja. Gefühle haben immer einen bestimmten Anlass, einen inneren oder äußeren Anlass. Und dann nehmen sie zu, sie wallen auf, sie werden stärker, sind eine Zeit lang da. Währenddessen kommt auch die ganze Energie hoch. Und wenn man sie dann lässt, dann klingen sie wieder aus, verbrennen auch, wie man sagen kann, weil einem oft heiß wird während des Fühlens, verbrennen und klingen aus. Das ist eine Bewegung. Und sie erzeugen eine Bewegung oder sie wollen oft eine Bewegung anstoßen. Emotion heißt auch, wie bei der Wut, wo man die Verteidigung oder den Angriff, die Angst, das Weglaufen. Manche Gefühle haben enthalten nicht so viel Bewegungsimpuls wie Traurigkeit. Das ist ein sich aussöhnen, sich verarbeiten von einem Verlust. Und so, das ist weniger eine äußere Bewegung. Aber insgesamt enthalten Gefühle immer Bewegung vom Verlauf und von ihrer Intention.
Okay, und quasi muss jeder das selber für sich wohl rausfinden, was im Endeffekt ein Gefühl ist. Also, oder das ist eigentlich auch nicht so nötig, es einzuordnen oder mit Worten zu beschreiben, sondern wichtig ist eben einfach das Fühlen selber.
Ja, und dabei zu verstehen, dass man, wenn man nur die Körperempfindungen spürt, dass man dann dem Gefühl nicht wirklich Raum gibt. Also Trauerarbeit beispielsweise, man nennt es Arbeit, obwohl es nicht Arbeit im Sinne von Arbeit ist, aber es ist ein Betrauern eines Verlustes und die Trauerarbeit besteht darin, die Traurigkeit so lange auszuhalten, wie sie einem ankommt. Und das tut sie in Wellen. Man betrauert den Verlust eines wichtigen Menschen über einen längeren Zeitraum, aber so, dass man den einen Tag von einer tiefen Trauer erfasst wird und dann zur Ruhe kommt und am nächsten Tag oder übernächsten Tag wieder eine Welle von Traurigkeit da ist und dass man dabei die Traurigkeit fühlt und nicht nur den Körper spürt, weil sonst das Gefühl sich nicht wirklich ausfühlen kann und die emotionale Energie sich dann als körperliche Energie manifestiert und dann immer die Gefahr besteht, dass ganz viel dieser Energie im Körper stecken bleibt, weil es sich auf der emotionalen Ebene nicht löst, sondern nur auf der körperlichen Ebene von Anspannung und Bewegungsimpuls.
Stehen Gefühle im Zusammenhang mit dem spirituellen Herzen?
Das Herz ist ja, ein Bild. Und ich sage definitiv immer, wenn die Frage ist, wo wird es denn gefühlt? Ich sage, das ist eine eigene Wahrnehmungsdimension. Dann sage ich, das Herz fühlt die Gefühle. Und deswegen werden die Gefühle auch so weit tendenziell grenzenlos wahrgenommen, weil das Herz so weit ist. Nicht der Körper ist so weit, aber das Herz ist so weit. So, und deswegen ist es, glaube ich, am treffendsten, das zu sagen, dass das Herz die Wahrnehmungsdimension ist, die die Gefühle wahrzunehmen in der Lage ist.
Ich meinte jetzt mit Herz, also bei Punchachi habe ich das mal gelesen, dass er also genau, dass er eine Meditation gibt, sich aufs spirituelle Herz zu konzentrieren und er das auch genau beschreibt, also und zwar auf der rechten Seite. Ich habe das eine Zeit lang gemacht und das war auch wirklich sehr intensiv. Also da hat sich was geöffnet dadurch. Was meinst du, wenn du Herz sagst?
Also zuerst denkt man natürlich an das Herzchakra, das traditionell in der Mitte angesiedelt wird, in der Mitte der Brust. Ich glaube, dass solche Meditationen, wie du sie genannt hast, wo man sich auf die Mitte der Brust oder auf die rechte Seite zentriert, auf den, dass die sehr hilfreich sein können und zum Öffnen beitragen können. Ich glaube allerdings, dass sich das jetzt körperlich nicht so, sagen wir mal, nicht so einer speziellen Stelle zuordnen lässt, wie das klingen mag, wenn man es auf der rechten Seite ansiedelt. Ich weiß nicht genau, ich kenne auch diese Stelle von Punjabi nicht, ich bin mir nicht sicher, ob er nicht damit hat sagen wollen, es ist nicht das körperliche Herz, die Pumpstation, wie Osho sie mal genannt hat. Ne? Osho hat das Herz mal die Pumpstation genannt. Ja. Ich glaube, dass er mit der rechten Seite das sagen wollte.
Okay.
Das ist etwas anderes, als das organische Herz ist.
Ja. Und du sagst, das Herz ist eben Weite. Also ein Gefühl wird auch so wahrgenommen, dass es nicht begrenzt ist auf den Körper, dass es quasi überhaupt keine Grenze hat.
Deswegen, unter anderem, ist es auch so beängstigend zu fühlen, wegen dieser Weite. Und deswegen gehen viele, und deswegen ist es auch so attraktiv, nur die körperliche Seite des Gefühls zu spüren, weil das ist nicht wirklich beängstigend. Das ist greifbar. Das ist lokalisierbar, da spürt man den Druck im Bauch, in der Brust. Das macht nicht diese Angst, wie das Fühlen immer macht.
Okay. Gibt es so eine Art von Grundgefühlen? Also, und können sich Gefühle aus anderen Gefühlen zusammensetzen?
Ja, beides. Grundgefühle gibt es relativ wenig. Schmerz, Angst, Wut, Freude, Ekel und Scham, Schmerz, das ungefähr sind sie schon, ich weiß es jetzt nicht genau, aber zusammengesetzte Gefühle sind Neid. Neid ist was Aggressives, ich neide jemandem etwas, aber auch was Schmerzhaftes, es tut mir weh, etwas nicht zu haben. Etwas Sehnsüchtiges, der Wunsch, etwas haben zu wollen, so ist das zusammengesetzt, eine Verbindung von aggressivem, schmerzhaften und sehnsüchtigen. Verzweiflung ist die Verbindung von Schmerz und Empörung oder Schmerz und Wut. So gibt es viele zusammengesetzte Gefühle, in manchen, in denen die Geschichte noch stärker eine Rolle spielt, in allen aber Eifersucht, da ist die Geschichte, die ich mir ausdenke, besonders stark, ein Schmerz, etwas Aggressives und eben die Geschichte Traurigkeit, die etwas aussöhnt, mit der ich mich etwas, einen Verlust verarbeite, also relativ wenig Grundgefühle und dann gibt es viele zusammengesetzte Gefühle.
Würdest du sagen, Zuneigung ist auch ein zusammengesetztes Gefühl und woraus besteht die?
Es gibt eine ganze Reihe von Gefühlen, die mehr eine Haltung beinhalten. und ausdrücken. Zuneigung, Neugier, Ablehnung. Da stecken Gefühle drin und insofern sind es dann zusammengesetzte Gefühle. Und bei diesen Gefühlen ist mehr so eine Haltung gegenüber etwas verbunden mit einem Gefühl.
Ja, das ist einleuchtend. Welche Rolle spielt Katharsis beim Fühlen?
Das ist eine Frage, die sehr wichtig ist. Eine große Rolle. Aber wenn man die Rolle wenn man es vereinseitigt, dann wird man auf der Stelle treten mit dem. Lass uns ein Beispiel nehmen, was mir öfter einfällt und was ich auch schon einige Male in der Arbeit mit Menschen so erlebt habe, dass da jemand mit 50 Jahren, dass er sich erinnert an eine Situation im Kindergarten, wo die anderen Kinder ihn ausgelacht haben und wo er jetzt zum ersten Mal den Schmerz fühlt und dann auch die Wut. Damals hat er beides unterdrückt. Beides. Er hatte Angst gehabt, wenn er jetzt anfängt zu heulen, dann beschämt er sich noch mehr, dann lachen die anderen noch mehr, dann wird er noch mehr als der Kleine oder sonst was gehänselt. Und er schluckt beides runter. Und hat vielleicht auch selber einen Papa, der so etwas auch noch positiv unterstützt, dass er dadurch tapfer ist und sonst etwas. Wenn der jetzt mit 50 Jahren dieses Ereignis wieder erinnert, dann mag es sein, dass ihm zuerst die Wut hochkommt. Und dann ist es gut, diese Wut auch auszudrücken. Und jetzt kann es sein, dass dieser Mensch schon 30 Jahre lang bestimmte Körperarbeit macht und lass uns die dynamische Meditation nehmen, wo er 30 Jahre lang Gefühle nach draußen gebracht hat, Wut nach draußen gebracht hat, unzählige Male. Aber es zeigt sich jetzt hier, dass es wichtig ist, diese spezifische Wut zu fühlen und auch ausdrücken zu können. Auch das ist hilfreich oder wichtig. Die spezifische Wut, die sich gegen die anderen Kinder richtet, die darin gegen gerichtet ist, dass die anderen Kinder seine Schwäche ausnutzen und sich über ihn lustig machen, um sich dadurch irgendwie stärker und größer fühlen zu können und ihn dadurch kleiner machen. Das heißt, die Wut hat einen genauen Inhalt. Er fühlt und weiß und erlebt, worauf er genau wütend ist. Da wäre das kathartische Moment zusammen mit dem Moment des Verstehens notwendig. Wenn er diese 30 Jahre nur kathartisches Erleben und Ausagieren von Wut erlebt hätte, hätte das nicht gereicht, um diese spezifische Wut und diesen spezifischen Schmerz, der da verdrängt war, zu lösen und zu heilen. Und wenn er jetzt diese Wut spürt und ausdrückt und fühlt und dann anschließend zu dem Schmerz des Verletztseins kommt, weil nur die Wut zu fühlen reicht sicher nicht aus, weil die Wut richtet sich gegen die anderen, weil sie ihn verletzt haben. Wenn er den Schmerz nicht fühlen würde, dann würde er praktisch in der Wut stecken bleiben und die Wut könnte jetzt ein ums andere Mal wieder auftauchen, was häufig geschieht. Er muss also neben dem Erleben der Wut die Wut verstehen und anschließend den Schmerz fühlen, der Verletzung, die der Wut zugrunde liegt. Und erst der Schmerz und die Traurigkeit darüber ist in der Lage, die ganze Situation innerlich zu heilen und innerlich zu einem guten Abschluss zu bringen. Wenn er das jetzt zusammen mit einem anderen, der ihn dabei begleitet und unterstützt, dann kann er gleichzeitig jetzt auf eine neue Weise erleben, dass er nicht wie damals alleine gelassen wurde, vielleicht auch von der Erzieherin oder Kindergärtnerin alleine gelassen wurde, sondern dass er jetzt unterstützend und verstehend von jemandem begleitet wird. Und so kann die Situation heilen. Also die Antwort zusammengefasst, das kathartische Moment ist sicherlich etwas Wichtiges, aber wenn man glaubt, dass es alleine helfen würde, dann liegt man falsch. Man muss es gleichzeitig verstehen, durcharbeiten, dann vielleicht auch den Standpunkt der anderen Kinder einnehmen, wie man das in der Gestaltarbeit macht, also die Position wechselt und die andere Seite einnimmt und so. Und dadurch kann die ganze Sache heilen und erlöst werden.
Das ist praktisch wie ein Erinnern an die Situation.
Ein Erinnern an die Situation und ein Vervollständigen der Situation in Bezug auf das, was damals unterdrückt werden musste, verschwiegen werden musste, keinen Raum haben durfte und was damals nicht zu Ende gelebt werden durfte.
Wie wird in so einem Fall oder wie könnte in so einem Fall der kathartische Teil aussehen? Also, dass er irgendwie schreit oder auf Kissen haut oder...
Der kathartische Teil könnte... Das Wichtigste des kathartischen Teils wäre, dass er innerlich dazu kommt, den anderen zu sagen, was ihm so weh tut. Das kann verschiedene Formen annehmen. Das kann manchmal reichen, dass er es dem Begleitenden sagt, was er damals gedacht hat und was er jetzt zu der Situation denken würde. Der nächste Schritt wäre, dass er das in einer direkten Form sagt, dass er praktisch sagt, am liebsten hätte ich denen gesagt, hört damit auf, lacht über euch selber und lasst mich in Ruhe und tut mir nicht weh. So, dass er das in der direkten Form anspricht. Ein Schritt weiter wäre, dass er sich regelrecht vorstellt, schon von vornherein, wie man das aus der Gestaltarbeit kennt, dass die anderen Kinder aus dem Kindergarten ihm alle gegenüberstehen oder sitzen und er es ihnen direkt sagt. Und wenn er es ihnen direkt sagt, dann kommt auch die Bewegung, der Bewegungsimpuls wird dann deutlich und dann kann es eben auch leicht dazu kommen, dass er das mit einer lauteren Stimme sagt, dass die Wut in die Stimme gelegt wird, dass er vielleicht einen Ton macht und dass er mit der Faust nicht nur auf den Tisch haut, also auf das Kissen haut, sondern sich Platz verschafft, die Wut gegen die anderen spürt und in dem Hauen und dem Ton vielleicht auch die anderen Kinder anschreien, dass sie aufhören sollen zu lachen. In all dem, man kann, das ist wirklich ganz faszinierend, kann man sagen, man kann demjenigen, wenn man ihn begleitet, dann fragen, schau mal auf die anderen Kinder und nimm wahr, ob sie das gehört haben, ob das bei ihnen angekommen ist. Und derjenige hat ein ganz klares Gefühl, das sagt, nee, zum Beispiel, dass sie sagt, nee, das haben die noch nicht richtig verstanden, das ist noch nicht angekommen bei denen. Dann kann man ihn ermutigen, zu sagen, sag es ihnen noch deutlicher, noch klarer, vielleicht auch lauter. So lange, bis man das wiederholt zu fragen. Und jetzt ist es jetzt angekommen. Und er weiß ganz genau, wann er das so deutlich und energisch gesagt hat, dass die anderen das gehört haben. Und das hat innerlich natürlich einen wichtigen Effekt, weil das Unbewusste keine Zeit kennt und deswegen, so müssen wir uns vorstellen, immer noch in der Angst lebt, dass die Kinder wiederkommen könnten und wieder lachen könnten. Wenn er es aber geschafft hat, jetzt den Kindern es so zu sagen, dass sie es wirklich begriffen haben und wirklich innehalten, sagen, oh ja, das dürfen wir nicht tun. Jetzt merken wir auch, wie weh wir das getan haben, beispielsweise. Wenn er das Gefühl hat, dann ist es ein ziemlich gutes Durcharbeiten, weil der andere sich dann wirklich so entspannen kann, weil er jetzt innerlich auch weiß, nee, die werden das nicht wieder tun. Ich meine, werden sie ja sowieso nicht, weil die sind ja jetzt auch erwachsen inzwischen. Aber die innere Erwartung, die innere Befürchtung, dass die es wieder tun, die kommt dadurch zur Ruhe. Also insofern kann man schon sehr genau daran arbeiten, das so durchzuarbeiten, dass es zu einer wirklichen Heilung kommt und derjenige sich innerlich auch wirklich entspannen kann und es wirklich lösen kann und es wirklich zu Ende kommen kann.
Ja, jetzt hast du meine nächste Frage, glaube ich, schon beantwortet, nämlich, was heißt es, ein Gefühl total bis zum Ende durchzuführen? Also in dem Fall ist es eben auch die Situation, aber eben auch alles, was hochkommt, bis das Gefühl irgendwie verändert,
ja,
oder so,
könnte man ja, so sagen. Bis es innerlich verebbt und ausklingt. Aber die drei wichtigsten Gefühle dabei sind Angst, Wut und Schmerz. Die Wut und Schmerz spielen da nochmal eine besondere Rolle. Wenn jemand wütend ist, sagen wir darüber, dass er mit 5 Jahren ins Heim gesteckt wurde, dass die Eltern ihn ins Heim gesteckt haben. Und er ist innerlich weiter dagegen wütend. Dann wird diese innere Wut, die immer wieder hochkommt, gleichzeitig auch immer wieder den Schmerz mobilisieren und den Schmerz hochkommen lassen. Und das ist ein Ding ohne Ende. Das wird nie zu Ende gefühlt, weil die Wut ein ums andere Mal hochkommt. Und das liegt daran, weil seine innere Haltung die ist, das hätten die nicht tun dürfen. Damit verbunden ist die Haltung, wenn die das nicht getan hätten, wäre mein Leben jetzt viel, viel besser. Das steckt innerlich dahinter. Das kommt nie zu Ende. Der kann 30 Jahre Therapie machen und ich kenne wirklich Beispiele davon, dass jemand das so getan hat und seine Wut nie zu Ende gelöst hat. Und es gibt tatsächlich dann Therapeuten, weil die sind meistens diejenigen, die da Unterstützung leisten sollen, die dann sagen, ja, die Wut ist immer noch da, weil sie ist noch nicht genug da. Erst wenn sie ganz sich erschöpft hat, dann hat er sie genug gefühlt und dann ist es. Aber das ist nicht richtig, weil dieser Wut eine innere Haltung zugrunde liegt, nämlich die Haltung, das hätten sie nicht tun dürfen. Ich hätte das Recht gehabt auf eine andere Kindheit, ein Recht gehabt darauf, nicht ins Heim gesteckt zu werden. Und diese Wut, dieses Hadern damit führt dazu, dass die Trauer über diese Heim nie wirklich gefühlt werden kann. Nie wirklich gefühlt werden kann, weil die Wut, die Trauer und den Schmerz immer neu produziert. Wenn der also die Wut hinreichend gefühlt hat, nicht bevor er zu seiner Wut gekommen ist, aber wenn die Wut jetzt einige Male gefühlt wurden, dann geht es darum, erstens den Schmerz zuzulassen und sich zweitens mit der Situation innerlich auseinanderzusetzen. Zum Beispiel mit der Frage, woher weiß ich, dass mein Leben besser verlaufen wäre, wenn ich nicht ins Heim gesteckt worden wäre. Oder auch mit der Frage, woher nehme ich mir das Recht, von den Eltern zu fordern, dass sie sich hätten anders verhalten können müssen, als sie es gekonnt haben. Wie komme ich dazu, zu sagen, dass ich ein Anrecht darauf habe, eine andere, in Anführungsstrichen, bessere Kindheit, dass mir die zugestanden hätte. Mit all diesen inneren Auseinandersetzungen, auch mit der Auseinandersetzung mit der Situation der Eltern, hat jemand dazu zu kommen, dass er diese Tatsache des ins Heim gesteckt werdens, dass er die anfängt zu akzeptieren und zu respektieren und zu sagen, okay, das hätte ich mir schöner vorstellen können, allerdings weiß ich nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn ich nicht ins Heim gekommen wäre. Und auf jeden Fall bin ich derjenige, der nicht ein Anrecht hat auf was Besseres und für den es die einzig hilfreiche nächste Schritt ist, zu sagen, okay, das war so, wie es war. Dann kann der Schmerz nochmal richtig gefühlt werden, weil der vorher zwischen Wut und Schmerz mit diesem Hin und Her weder die Wut richtig noch der Schmerz richtig gefühlt wurde. Aber dann kann es dazu kommen, dass die Situation wirklich bewältigt wird. Und dann können nach einigen Wellen von Wut und Schmerz, die jetzt noch kommen mögen, es zu einem inneren Ausgesöhntsein finden. Und dann hört diese Situation auf, eine innere Blockierung zu sein und die ganze Energie zu binden. Und es führt ja auch noch zu anderen, wenn diese Wut und dieser Hass darauf ist, dann wird derjenige in seinem Leben immer wieder Situationen herbeiführen, in denen er Wut und Hass lebt und erlebt und auf andere projiziert, weil das im Unbewussten, soweit es jetzt nicht sowieso schon bewusst ist, das mit dem Heim, aber die ganze Energie sich dann Ersatzventile sucht, auf andere Situationen verschoben wird, auf andere Personen projiziert wird. Jedenfalls wird ihm das ja eine Menge Schwierigkeiten im Leben machen. Und durch dieses Durcharbeiten erst kann die Situation wirklich Frieden finden.
Könnte es demjenigen auch helfen, wenn er sich fragen würde, was ist in mir irgendwie in Resonanz gewesen, dass das passiert ist? Weil ich meine, es ist ja auch irgendwie vielleicht eine, wie soll man es sagen, das ist ja, passiert ja nicht zufällig.
Das Gute daran ist, an dieser Idee, dass wenn derjenige mehr Verantwortung für sein Leben übernimmt, so wie es gewesen ist, dass es ihm dann leichter fällt, Dinge zu ändern und neue Entscheidungen zu treffen und zu neue Entscheidungen sich umzustellen, zu ändern. Aber ich glaube, dass es gleichzeitig extrem wichtig ist und heilsam ist, das Kind in der abhängigen Position zu verstehen und mit dem eigenen inneren Kind in dieser liebevollen Verbindung zu sein, dass, ja, um es einfach zu sagen, dass das Kind nie Schuld hat. Ich glaube auch, dass das so ist. Ich glaube, dass das Kind in eine Situation hinein wächst, in der es versucht, einen Platz zu finden und einen Weg zu finden und in den Möglichkeiten, einen solchen Weg zu entwickeln, von der Umwelt bestimmt wird und dass es erstaunlich ist, wie viel Gutes das Kind daraus macht, aber dass das Kind nicht Verantwortung übernehmen braucht und übernehmen darf für das Schlimme, das ihm widerfahren ist. So, das ist jetzt so eine allgemeine, du hast es aber auch nicht so gesagt, trotzdem war mir das wichtig, mit der Resonanz, dass dem kann ich was abgewinnen, dass er das erforscht, dass er fragt, wenn er nicht zu dieser Haltung kommt, er hat das bestimmt, er hat sich das so ausgesucht, für ihn war es das Beste, das Gunst im Universum hat so dafür ihn gesorgt, das halte ich für tendenziell vermessen und jemand hat es auch mal genannt, ich fand es nicht untreffend, da gehört auch ein ganzer Schuss persönlicher Eitelkeit dazu, zu glauben, dass das Universum sich den ganzen Tag um einen kümmert, um einen die Dinge so einzurichten, dass es die besten Prüfungen für einen sind. Also es ist komplex, aber der Grundgedanke, Kinder haben nicht Schuld an den schlimmen Dingen, die ihnen zustoßen. Ich glaube, dass dieser Grundgedanke, Kinder sind unschuldig. Kinder sind buchstäblich unschuldig. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Du meintest ja, das auch
ich
nicht.
Ich meinte genau, auch nicht im Sinn, nicht ja, im Sinne ja. von Schuld, sondern einfach eben im Sinne von das, was man ist als Bewusstsein, dass das Bewusstsein eine bestimmte Resonanz hat und dass das Leben was Bestimmtes durch einen erleben will
Ja,
und
das ist so heilsam, wenn wir das andere berücksichtigen. Es besteht eine große Gefahr bei solchen richtigen spirituellen Einsichten, nämlich dann, wenn sie dazu benutzt werden, um die Gefühle nicht fühlen zu müssen. Dass man mit so einer Einsicht, es hat alles einen Zusammenhang und mein Leben hat so gelebt werden sollen, dass man dann sich sagt, dass man deswegen auch keinen Grund hat, wütend zu sein und sich deswegen die Wut, die ja schon da ist, verbietet. Verstehst du?
Ja, man kann praktisch alles, kann man in einer weniger intelligenten Weise benutzen.
Und dann wird es zu einer Rationalisierung, die wiederum die Gefühle unterdrückt, die da sind, und die Abwehr der Gefühle weiterführt mit neuen Argumenten.
Ja, gut. Oft ist es so, ich erlebe es bei mir auch so, dass eben kein Gefühl da ist, was direkt gefühlt wird. Gibt es irgendwie Kniffe oder Methoden, um praktisch zu prüfen, ob ein verdrängtes Gefühl da ist, indem man das irgendwie ins Bewusstsein holt? Und wenn, ist das überhaupt sinnvoll?
Ja, ist kein großartiger Kniff oder Trick, sondern ich glaube, es ist gut, sich zu vergegenwärtigen, dass man kontinuierlich fühlt, genauso wie man kontinuierlich sieht. Wenn man die Augen zumacht, ist ja nicht so, dass man nicht sieht, sondern man sieht eine dunkle Fläche und vielleicht eine helle Stelle in dieser dunklen Fläche. Und diese helle Stelle ändert sich vielleicht. Also das ist nicht, dass man nicht sieht, sondern man sieht. Und wenn du sagst, so eine Situation da ist, dass man jetzt nichts fühlt, dann würde es helfen, mit diesem Nichts zu sein. Wenn man jetzt gleichzeitig mit dem Ausatmen, mit einem Seufzer ein paar Mal Anspannung loslässt, die noch da ist, indem man dreimal, vielleicht so, Seufzer, dann kann man weiter in dem Nichts bleiben und man kann fühlen, ob dieses Nichts sich ändert. Ob da vielleicht die Ruhe deutlicher wird oder am Rand eine Unruhe deutlich wird. Wenn das der Fall ist, dann bleibt man mit dem. Wenn das Nichts weiter ist und weder Ruhe noch Unruhe, weiter nichts, dann bleibt man mit diesem Nichts und kann sich nach einiger Zeit, während man das Nichts fühlt, kann man vielleicht fragen, hat dieses Nichts eine bestimmte Färbung, eine gefühlsmäßige Färbung? Ist es ein ruhiges Nichts, ein heiteres Nichts, ein bedrücktes Nichts, ein ernstes Nichts? Mit anderen Worten, und dabei hilft es, wenn man körperliche Anspannung loslässt. Wenn man körperliche Anspannung loslässt, wird man innerlich gelöster und dann breitet sich das, was man fühlt, breitet sich dann leichter und vollständiger aus. Und das kann man in jeder Situation auch dann, wenn man zuerst nichts fühlt. Und wenn man dann die Ruhe fühlt oder die Leere fühlt, wenn das Nichts sich als Leere zeigt, das heißt ja nicht, dass man nichts fühlt, sondern man fühlt die Leere. Und dann bleibt man in der Leere. Und dann kann man innerlich sich noch vollständiger von der Leere erfassen lassen. Und dann kann man auch sich dafür öffnen, dass man in die Leere hineinsinkt. So all dem Raum geben, und das ist es, was nötig ist, wenn man dem Raum gibt und Zeit gibt, dann breitet sich das innerlich aus, und weil sich der Körper, die körperliche Anspannung dabei löst, wird auch der gefühlsmäßige Gehalt dieses Nichts, dieser Leere, deutlicher und deutlicher. Wenn aber die Leere ganz leer bleibt, umso besser, dann betritt man ja die tiefere Dimension, nämlich die tieferen Erfahrungen. Die tieferen Erfahrungen wie Leere, Frieden, Stille, das sind keine Gefühle. Definitiv nicht. Erstens enthalten sie nicht die Bewegung, über die wir vorhin gesprochen haben. Zweitens gehen sie nicht einher mit einer stärkeren Körperaktivität. Alle anderen Gefühle, alle Gefühle tun das, mehr oder weniger. Drittens, sondern im Gegenteil, die tieferen Erfahrungen werden intensiver, wenn der Körper mehr und mehr zur Ruhe kommt. Puls, Atemfrequenz, Muskeltonus, mehr und mehr runtergeht, wird die Stille, wird die Leere tiefer erfahren. Und schließlich, weil eben keine Bewegung ist, sind die tieferen Erfahrungen nicht so, dass sie zunehmen und aufwallen und dann wieder heruntergehen, sondern verlaufen so. Die tieferen Erfahrungen sind tatsächlich mit dem Bild ausgedrückt wie der Ozean, wenn die Gefühle die Wellen sind. Also es gibt entweder immer ein Gefühl oder eine tiefere Erfahrung oder beides. Und wenn ich jetzt hineinsinke, und ein Hineinsinken ist immer begleitet mit einer körperlichen Öffnung, das ist auch der Unterschied. Jemand kann wahrnehmen, dass er nichts fühlt und kann dann wahrnehmen, dass er betäubt ist. Das nimmt er darüber wahr, dass der Körper unlebendig ist, sich wie tot anfühlt, angespannt anfühlt, leblos anfühlt. Wenn er durch das Ausatmen, durch den Ton diesem Körper schmilzt und weicher wird, dann wird diese Betäubung aufgehören. Dann kommt entweder ein Gefühl hoch, was gerade da ist, oder die Ruhe, die Leere, die Stille taucht mehr auf und zeigt vielleicht auch ihren gefühlsmäßigen Gehalt, den es gerade hat. Also man braucht nicht, ich glaube, es wäre definitiv nicht richtig, sich irgendetwas heranzuholen, was man ja tun könnte, durch eine Fantasiereise, oder man sagt sich, oh, auf wen bin ich gerade wütend, holt den her, macht einen inneren Dialog mit ihm, dann fühlt man irgendwas fühlen, und das ist schnell hergemacht. Aber da hat man wieder den inneren Prozess, dass ich etwas tue, um etwas zu bewirken. Ich tue etwas, um ein Gefühl entstehen zu lassen, und womöglich mache ich dann mit dem Gefühl etwas, um dadurch etwas zu bewirken. Während das Fühlen im spirituellen Sinne und für die spirituelle Arbeit dann hilfreich und heilsam ist, wenn man fühlt, ohne etwas zu tun. Und dazu gehört auch, dass man die Gefühle von alleine langsam sich zeigen lässt, die sich zeigen wollen, und nicht Dinge tut, um Gefühle herbeizuholen.
Ja, da kann ich gut den Unterschied sehen. Das ist, kann ich gut verstehen, ja. Geht das quasi in jeder Situation, aber wenn, also wenn man im Alltag irgendwie beschäftigt ist, dann kann ich mir das nicht so vorstellen.
Das ist eine Frage der Übung auch, weil zunächst mal hat man im Alltag viel mehr Pausen, als man so denkt. Selbst wenn man im Betrieb ist, im Unternehmen ist, hat man Pausen, in denen man die Toilette aufsucht, in denen man alleine in seinem Bürozimmer ist. Dann kommt die Mittagspause, dann kommt das und das. Das heißt, dass es auch viele Zeiten gibt, in denen man sich den Gefühlen jetzt ganz bewusst zuwenden kann und Raum geben kann. Gibt es, wenn man sich den Tag wirklich anguckt, gibt es da sehr, sehr viele Pausen von. Aber wenn man das regelmäßiger tut, dann bekommt man mehr in eine innere Haltung, dass man während des Tuns im Kontakt zum Fühlen bleibt. Dass man während des Tuns, während des Kontaktes fühlt, was für ein Gefühl gerade ausgelöst ist, und diesem Gefühl Raum gibt und ausfühlt und nicht beiseite schiebt. Auch das geht dann nicht ganz immer, braucht es auch nicht, weil manchmal muss einfach, es erfordert die Situation, dass man ganz konzentriert in der Situation ist, als Lehrer in der Schule, als Pilot oder sonst wo, dann ist es teils auch nötig. Aber man muss ja auch sehen, wenn man mit dem Fühlen anfängt, wird man zuerst eine längere Phase haben, wo man ständig damit konfrontiert ist, dass wenn einzelne Gefühle hochkommen, dass die immer Gefühle aus der Vergangenheit mitbringen, die auch alle schon unter dem Deckel schon ganz lange waren. Wenn man jetzt also kontinuierlicher fühlt, dann kommt in der Teamsitzung oder Abteilungssitzung oder im Gespräch mit einem Kollegen oder so ein Gefühl hoch, bringt aber nicht mehr so viel Gefühle von früher mit. Das heißt, es ist auch innerlich viel leichter, damit umzugehen. Und dann gibt's noch was, was wichtig ist. Die meisten Menschen kennen gar keine Gefühle rein, weil sie immer nur Gefühle erlebt haben in der inneren Auseinandersetzung mit, kann ich das Gefühl jetzt haben, darf ich es haben, wie sehr darf es hochkommen. Das heißt, es ist immer in diesem Doppelpack, das Gefühl und eine innere Gegenbewegung und Kontrollbewegung. Und das macht die Gefühle so quälend. Deswegen ist ein Gefühl da und wieder weg und so wie ein Kaugummi, dass man weder richtig kaut noch irgendwie zu Ende kommt, aber auch nie richtig mehr Geschmack entfaltet, sondern was Zähes hin und her. Und deswegen glauben viele Menschen zu Unrecht, dass Gefühle so quälend sind. Aber es ist dieser Doppelpack, der so quälend ist. Und wenn man all das verändert hat, wenn man ein anderes Verhältnis zum Fühlen hat, dann geschieht es wirklich leichter und wirklich fließender, dass man im Kontakt mit dem Fühlen und den tieferen Erfahrungen bleibt und gleichzeitig auch Dinge tun kann.
Gut. Du hast das, wie du am Anfang auch über die Wut gesprochen hast, schon angedeutet. Also was sind der Sinn und die Funktion von Gefühlen?
Zweierlei. Das eine ist, dass Gefühle eine so schnelle Situationsdeutung ermöglichen, wie wir das mit den Gedanken nicht könnten. Also wir erleben eine Situation schlagartig als bedrohlich, die, wenn wir das mit Gedanken tun müssten, erst 10 Minuten Analysen erstellen. Also die Geschwindigkeit des Reagierens ist unglaublich intensiver und höher. Und zweitens auch die Bewegungsrichtung ist unglaublich schneller. Das heißt, ich meine, wir sind ja erst jetzt relativ kurze Zeit in der Situation, dass wir uns gegen Säbelzahntiger und Bären und so nicht mehr zu wehren brauchen. Aber 4 Millionen Jahre, vielleicht 7 Millionen Jahre, wie es inzwischen zu sein scheint, waren wir ständig in Konfrontation mit diesen äußeren Situationen, abgesehen davon, dass wir die Sprache und die Gedanken noch nicht hatten, waren wir angewiesen auf die gefühlsmäßige Deutung der Situation und die gefühlsmäßige Anschieben von richtigen Reaktionen. Das darf man ja nicht vergessen. Und auch heute sieht man den Wert der Gefühle darin. Es hat ja in den 90er Jahren hat es ein Umdenken gegeben, dass Gefühle nicht mehr als hinderlich für den Arbeitsprozess und das Funktionieren betrachtet wurden. Und es auch nicht mehr so das Ziel war, die Gefühle zu beherrschen. Es gab da dieses wirklich berühmte und verbreitete Buch über die emotionale Intelligenz, wo gezeigt wurde, dass der Mensch, wenn er sein emotionales Reagieren im Arbeitsprozess mit einbezieht, dass er dann sehr viel intelligenter und sehr viel effektiver wird, als wenn er das, wie er es gewohnt ist, beiseite zu schieben und die Gefühle als Störung zu bezeichnen. Weil der Begriff Intelligenz für das Gedankliche vorbehalten bleiben sollte, spricht man inzwischen von emotionaler Kompetenz. Also es ist inzwischen auch mehr oder weniger durch die Bank anerkannt, dass die Gefühle diese positive Funktion haben, Situationen schneller zu deuten, komplexer zu deuten und schneller reagieren zu können.
Okay. Ja, und eben sehr schnell Energie freisetzen,
genau,
oder bereitstellen,
ne?
Ja, eben schnell reagieren zu können. Was kannst du über die negativen Auswirkungen des Wegschiebens und Nichtfühlen von Gefühlen sagen?
Also zuerst etwas, was sehr klar ist, aber wenig bedacht wird und sehr verblüffend ist. Indem man Gefühle wegschiebt, macht man einen ganz schlechten Handel, einen ganz schlechten Tausch. Lass uns annehmen, die erste Liebe ist zerbrochen und jetzt stünde es an, 4 Wochen Rotz und Wasser zu heulen und ein halbes Jahr Schmerzen und Trauer. Und lass uns vorstellen, dass derjenige sich entscheidet, sagen, nein, das ist die gar nicht wert, ich fühle gar nichts, und der macht jetzt beispielsweise Sport, rennt jeden Tag Langlauf, in anderen Sport, tobt sich da aus und benutzt das auch, um die Gefühle zu verdrängen. Das hat zur Folge, dass dieser Schmerz, lass uns annehmen, der ist 20 Jahre alt, dass dieser Schmerz ihn jetzt die weiteren 60, 70 oder 80 Jahre oder wie lang er lebt, begleitet, innerlich. Er braucht die ganze, an diesem Beispiel von dem Menschen, dem mit 50 Jahren die Situation aus dem Kindergarten hochgekommen ist, sehen wir, dass auch das Ausagieren 30 Jahre lang, Massage, Körper, alles Mögliche, nicht dazu geführt hat, dass dieser Schmerz sich hat lösen können. Wenn der also jetzt mit 20 Jahren diesen Schmerz verdrängt, dann wird der Schmerz über all die Jahrzehnte unterdrückt werden müssen. Er braucht all die Jahrzehnte eine Energie, um diesen Schmerz unten zu halten. Wenn er eine neue Beziehung eingeht, dann wird dieser Schmerz eine Rolle spielen, in Form der Befürchtung zum Beispiel, dass die ihn wieder verlässt, in Form eines Abschottens vor der Enttäuschung vielleicht. Dann wird es dazu führen, dass er in Situationen, wo er von irgendjemandem verlassen wird, wird ein Schmerz hochkommen, den er gar nicht versteht in der Intensität, weil sich da dieser alte Schmerz zeigt und ankommt. In Situationen, wo er den Schmerz gar nicht versteht oder noch weniger brauchen kann, was auch immer, kommt dieser Schmerz hoch, ohne dass er sich lösen kann. Das heißt, er muss 80 Jahre unterdrückt werden, verbraucht 80 Jahre Energie. Dieses Unterdrücken macht ihn angespannt. Das wiederum verstärkt die Tendenz, psychosomatische Erkrankungen zu haben. Diese Anspannung, diese Energieblockierung, die da ist, führt dazu, dass der Mensch insgesamt unter einem höheren Stresslevel lebt und infolgedessen das Immunsystem geschwächt wird. Also die negativen Auswirkungen des Unterdrückens von Gefühlen ist so überwältigend groß. Die Folgen sind um so vieles höher und schlimmer als das, was er erleben würde, wenn er da den Schmerz richtig zugelassen hätte und wenn er auch, Gott weiß wie viel, ins Heulen gekommen wäre. Die späteren Folgen sind um ein Vielfaches höher, dass man es kaum, ja, dass es kaum auszuhalten ist zu sehen, wie sehr der Mensch die Tendenz hat, Gefühle zu verdrängen aus Angst vor der Unaushaltbarkeit, aus Angst, sein Selbstbild zu gefährden, Stärke zu beweisen zu müssen, anderes. Die Folgen sind
eben im Beispiel kann es ja auch noch so sein, dass überhaupt dann solche Menschen anziehen wird, um wieder die gleiche Ablehnung oder zu provozieren, um irgendwann dann vielleicht doch mal das zu fühlen.
Genau, ne? Genau. Das ist der Wiederholungszwang, wo die schlimme Situation ständig neu inszeniert wird, mit der impliziten Hoffnung, es endlich einmal zu einem guten Abschluss zu bringen, was aber eigentlich nie funktioniert, weil letztlich die andere Tendenz da ist, das, was damals erlebt wurde, endlich Raum zu geben. Und wenn er das nicht tut, indem er sich an die Situation erinnert und die Situation selbst durcharbeitet, dann ständig solche Situationen neu schafft. Und das ist ein weiterer tragischer Effekt dieses Unterdrückens. Also es ist ein ganz, ganz schlechter Handel, der da gemacht wird. Es ist so, die Tragödie lässt sich so zusammenfassen, dass der Mensch ja den Schmerz verdrängt mit dem Ziel, glücklicher zu sein. Und dass dieses Verdrängen, dieses Angehen gegen den Schmerz gerade dazu führt, dass er nicht glücklicher wird, sondern der Schmerz sich vervielfacht und man kann sagen, überhaupt erst Leid erzeugt wird, chronisches Leid erzeugt wird und sich vervielfacht. Das heißt, dass durch den Kampf gegen den Schmerz wahrscheinlich die größte Menge an Unglück und Leid entsteht, weswegen der Buddha ja gesagt hat, dass der Mensch das Leid selbst erzeugt. Nicht den Schmerz, den man hat, wenn man verlassen wird, aber das Leid, das man selber daraus schafft.
Ja, das war ja jetzt ein starkes Plädoyer fürs Fühlen. Ne? Würdest du sagen, es ist typisch für unsere heutige Gesellschaft, dass dem Denken eine Dominanz gegenüber dem Fühlen eingeräumt wird? Und wie zeigt sich das?
Es gibt ja auch Gegentendenzen. Also das Buch über die emotionale Intelligenz oder die emotionale Kompetenz, wie es jetzt heißt, dass Menschen auch in der Öffentlichkeit sich trauen zu weinen, dass Gefühle generell eine größere Akzeptanz haben, dass in Schulen manchmal, auch in Grundschulen schon, gibt es Lehrer, die morgens einen Kreis bilden mit den Schülern und jeder sagt, welches Gefühl er jetzt zu Beginn des Tages hat und im Zusammenhang mit dem, wie er die Nacht verbracht hat. Also es ist nicht nur so, dass das Gefühl, dass das Fühlen mehr verdrängt würde, als sagen wir vor 80 Jahren. In gewisser Hinsicht, auch mit der sexuellen Revolution, sind jetzt Körperempfindungen und die Lust hat mehr Raum gekriegt. Ich glaube, das ist zwiespältiger. Ich denke, dass in der gegenwärtigen Zeit, wenn wir jetzt nicht die letzten 100 Jahre nehmen, sondern die letzten 30, 40 Jahre, dass da das Getriebensein und dass die ständige Aktivität dazu führt oder das unterstützt, dass Gefühle unterdrückt werden, weil der Mensch sich keine Zeit mehr nimmt, sich selbst zu begegnen und dem inneren Raum zu geben und sich nur noch fühlend wahrnimmt in Bezug auf die jeweilige konkrete Aktivität. Facebook-Kontakte, Handy-Kontakte, andere Internet-Dinge, die man tut, Termine, die so schnell organisierbar sind, dass der Mensch der inneren Leere und dem inneren Raum und auch den inneren tieferen Gefühlen aus dem Weg zu kommen, zu versuchen, versucht aus dem Weg zu gehen, indem er sich immer mehr den Aktivitäten überlässt und von diesen Aktivitäten beherrschen lässt und sich eine innere Struktur von aufeinanderfolgenden und verzahnten Aktivitäten herstellt, wo er auch ständig im Kopf hat, was ist als nächstes zu tun, welchen E-Mails, welchen SMS muss ich gerade beantworten, WhatsApp, Facebook posten, wo er keinen Raum mehr für den Innenraum hat. Das finde ich im Augenblick das besonders ins Auge springende, wie sich die Abwehr verändert hat, weil das fühlen, jetzt fallen gerade diese, wie heißen diese Emoticons oder wie die heißen, ne? Das Fühlen hat eine größere Akzeptanz, ist aber eingebunden in diese Getriebenheit und Aktivität und dadurch wird das Fühlen nicht mehr als Ganzes verdrängt, sondern es wird, es ist eingebunden in die Aktivität und wird irgendwie, wird versucht, das Fühlen auch so handhabbar zu machen, darstellbar zu machen, in kleine Einheiten zu geben und ständig Situationen herbeizuführen, in denen ich mich gut fühle.
Durch äußere Anlässe.
Durch äußere Einlässe und Aktivitäten, die ich selber steuere, wo ich die richtigen Filme an meine Freunde weiterschiebe und wo ich ständig irgendwie was tun kann, um das zu beeinflussen. Und in diesem Tun der inneren Leere und dem inneren Raum zu entkommen versuche.
Hört sich nach Hamsterrad
an. Ja, das ist ein Hamsterrad. Das ist ein Hamsterrad ist nichts dagegen, möchte man meinen.
Und was ist dein Rat, nicht da rein zu geraten oder da wieder raus zu geraten?
Das Kennzeichen dieser Aktivitäten ist, dass der Mensch in seinen einzelnen Handlungen bestimmt ist von den Aktivitäten, die er selber seiner Umwelt überlassen hat. Also seiner technischen Umwelt. Das Handy quakt, wenn Dinge zu beantworten sind. Das Internet ruft, sobald man nach Hause kommt. Das alles will beantwortet werden. Und wenn er sich dem überlässt, ist das Kennzeichnende, dass er sich nur noch in Räumen aufhält, in denen er seine Initiative abgegeben hat. Also kurz gesagt, er ist nicht mehr in einem Raum, wo er da sitzt und sagt, was möchte ich jetzt tun? Sondern es ist bestimmt von dem, was beantwortet werden muss, was ihn auffordert. Das Ganze hat einen Aufforderungscharakter. Er braucht also, und das wäre der Ausweg, er braucht also Räume, in denen er Initiative wieder zurückgewinnt, in denen er buchstäblich wieder in der Lage ist, von sich aus fühlend und innerlich erforschend zu sagen, ich will jetzt das und das tun. Ich habe gerade zum ersten Mal ein Smartphone gekriegt. Da bin ich drauf gestolpert. Da gibt es eine App, die würde mir helfen, frühzeitig genug ins Bett zu gehen. Man kann das so einstellen, dass die einen, wie früh man, also 20 Minuten oder halbe Stunde vor, fordert die einen auf, du, sagt die dann, ich weiß nicht genau, ich habe das nicht genau verfolgt, aber so scheint es zu sein, jetzt ist es an der Zeit, dich vorzubereiten, jetzt hast du noch eine halbe Stunde, wo du dich darauf einstimmen kannst, damit du um 11 ins Bett gehst, damit du morgen ausgeruht bist und dann deine Arbeit und so weiter. Ne? So ist die App. Ich habe so ein Buch gelesen, wohin das führt, wenn das noch zunimmt, dass die Apps auf dem Handy zu einer kontinuierlichen Selbstoptimierung genutzt werden und wo das Handy einem ständig auf freundliche Weise vorschlägt, du mach doch jetzt das, ich habe jetzt mitgekriegt, du hast heute schon so und so viel davon gegessen, jetzt solltest du heute Abend es aber mit einem Salat gut sein lassen. Oder der rechnet ja, wie viele Schritte man gemacht hat am Tag. Meine, du hast dich heute so viel weniger bewegt, als es irgendwie deiner Gesundheit entspricht. Ich schlage dir vor, du hast noch 2 Stunden Zeit bis zum Abendessen. Nutz die für ein kleines Joggen rund um den See neben deiner Haustür. Das weiß er, weil er weiß, wo man wohnt. Google hat rausgerechnet, wo der nächste See ist. Also das war in dem Buch als so ein Science-Krimi, als so. Aber das ist längst angefangen. So, also, die Lösung wäre die, dass der Mensch einzelne Räume hat, in denen er, weil, wenn er jetzt Urlaub macht, macht er einen Wellnessurlaub, ist aber so getrieben unter der Funktionalität und der Effektivität und dem Nützlichkeitsdenken, dass dieses Wochenende durchgeplant wird. Wie viel gute Behandlungen sind da? Wie lange wird ausgeschlafen? Wie viel Bewegung findet statt? Das heißt, er hat zwar ein Urlaubswochenende, aber er kann sich nicht wirklich erholen, weil er sich denselben Raum wieder geschaffen hat, wo alles von Aktivitäten ist, die ihn bestimmen. Also er müsste hergehen und sich Räume schaffen, in denen er wirklich wieder selber bestimmen kann, wo er Zeit zur Verfügung hat, die nicht begrenzt ist und wo er eine spirituelle Übung, die ich seit langem Menschen vorschlage, ist folgende, dass sie sich einen ganzen Tag Zeit nehmen, ich lebe ja in Berlin in der Großstadt, dass sie sich ein Tagesticket von der S-Bahn für die S-Bahn und U-Bahn und so kaufen für ein paar Euro. Und dass sie sich dann von der S-Bahn irgendwo hintreiben lassen und den ganzen Tag keinen Plan haben, keine Aktivität haben, nicht wissen, wann sie nach Hause kommen, vor allem abends keinen Termin haben. Und sich dann den ganzen Tag über eine Thermoskanne Tee im Rucksack haben, so eine kleine Matte, so eine Alumatte, die so groß ist, die man zusammenklappen kann, wo man sitzen kann mit Schaumstoff, wo man also warm sitzt, auch draußen auf Bänken. Wo man sich den ganzen Tag treiben lässt, eine Straße entlang geht, die man gar nicht kennt, ein Café aufsucht, wenn einem danach ist, wo man so einen Tag sich einrichtet, irgendwann sich treiben lässt, wann es einen wieder nach Hause zieht, sich davon überraschen lässt, wo man landet, was man erlebt. So, das ist etwas anderes als eine Wanderung einen Tag planen, ne? Ich fahre raus und wandere um einen See und mache da einen Kaffee trinken und gehe dann abends gemütlich wieder nach Hause. Das ist etwas völlig anderes. Wenn man diese Übung, und habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn jemand diese Übung hört, kann er den Unterschied noch nicht richtig ermessen. Aber sobald er die Übung macht, sobald er so einen Tag sich einfach nimmt, morgens aus dem Haus gehen ohne einen Plan, merkt er, was das für eine Wirkung hat. Und so, wenn er weniger Zeit hat, dann soll er besser morgens Dinge erledigen und mittags rausgehen, als morgens rausgehen und dann nachmittags irgendwelche Termine haben. Termin geht nicht. Also ohne Termin, ohne Plan, das ist eine sehr heilsame Übung und das würde diesem Getriebensein wirklich eine innere Erfahrung entgegensetzen, die sehr, sehr heilsam ist.
Ja, das hört sich nach Abenteuer an und unverhofften und einfach Raumleben, dem Leben einfach zu passieren, wie es halt passieren möchte.
Ja,
ne?
Ja, das genau.
Hört sich sehr gut an, aber kann man auch zu Hause, wenn einem grundsätzlich mehr nach Relaxen
Nein, nicht zu Hause geht das nicht. Nein, nicht zu Hause.
Sicher?
Ziemlich sicher. Das hat draußen eine völlig andere Dimension, weil zu Hause kann man zwar Telefon abstellen, aber die Möglichkeit, das Telefon zu bedienen, die Möglichkeit, das zu tun, die Konditionierung, in seinem Sessel zu sitzen und sich da zu entspannen, die Sicherheit, die das eigene Haus gibt, das die eigene Wohnung gibt, das ist alles, das verunmöglicht diese Erfahrung, die mit diesem Rausgehen, wenn man nicht in der Großstadt wohnt, kann man auch irgendwie aufs Land rausfahren. Das geht nicht zu Hause. Es war gut zu entspannen und nichts zu tun und keinen Plan zu haben, ist auch gut. Aber dieses sich völlig dem Unbekannten überlassen, das geht schon sehr, 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 sehr überraschend tief. Obwohl sie so harmlos klingt.
Ja, und es kann ja auch Begegnungen beinhalten mit anderen Menschen, ne?
Die man vorher nicht kennt. Also besser niemanden mitnehmen. Das kann man als Fortgeschrittener kann man das tun. Kann man das auch zu zweit machen, wenn man auch dran gewohnt ist. Also eine ganze Stunde oder so nebeneinander herzugehen, ohne zu reden. Dann kann man es auch mal zu zweit versuchen. Aber man soll es erst alleine machen. Aber man trifft dann manchmal auch neue Menschen, das ist wahr.
Gut. Machen wir weiter im Plan. Ja. wie entsteht ein Idealbild von sich selber und wie kann man das wieder loswerden?
Also in Bezug auf das Idealbild folge ich da einer Analytikerin, einer sehr spirituellen Analytikerin aus dem letzten Jahrhundert, Karen Horney, für die dieses Idealbild, was sich jemand schafft, das Zentrum der Entfremdung und das Zentrum der neurotischen Verstrickung darstellt. Und den Ursprung sieht sie, und ich glaube, dass man dem ganz zustimmen kann, darin, dass sich das kleine Kind ganz hilflos fühlt, dass die Welt ist sowieso so übermächtig, dass es versucht, dieser Hilflosigkeit und auch dem Alleinsein und der Angst zu entkommen. Und dann fängt es an, sich zusammenzusetzen. Wenn ich so und so bin, dann bin ich stark genug, dann bin ich liebenswert genug, dann werde ich nicht mehr allein sein müssen, dann brauche ich mich nicht schwach zu fühlen. Wenn ich so und so bin. Und sie hat da 9 Hauptstrategien gewissermaßen entwickelt. Und das ist im Übrigen dann auch die Grundlage der Enneagrammarbeit geworden. Weil Claudio Naranjo, der die psychologische Arbeit des Enneagramms, wie sie heute kennen, das ist ja sehr verschieden von dem, was Gurdjieff noch gemacht hat. Der hat es von Karen Horney gelernt und übernommen und dann auf das Enneagramm übertragen. Also ein Selbstbild zum Beispiel der Art, ich will hilfsbereit sein und immer anderen die Bedürfnisse von den Lippen ablesen, dann werden sie mich lieb haben. Dann habe ich sie gewissermaßen auch in der Hand. Dann werden sie mich brauchen, dann werden sie mich lieb haben. Oder jemand anders hat so das Bild, ich muss ganz stark sein, in keiner Situation mehr schwächer als die anderen, immer Stärke beweisen, dann brauche ich mich nie mehr schwach und hilflos zu fühlen. Dafür diese wichtige Rolle spielt dieses Idealbild von sich. Und das Schlimme daran ist, dass der Mensch jetzt sich nach diesem ausgedachten Idealbild richtet und dadurch von sich selbst entfremdet, gewissermaßen gar nicht mehr in der Lage ist zu fragen, was will ich jetzt, was möchte ich jetzt, sondern im Gegenteil sich nur noch sagt, was sollte ich jetzt und wie sollte ich mich verhalten. Und von diesem Idealbild, das ist auch so, dass es immer sehr absolut ist. Zum Beispiel, du solltest keine Fehler machen, weil wenn du Fehler machst, dann blamierst du dich und dann mögen die anderen dich nicht mehr. Sodass diese Absolutheitsansprüche dieses Idealbilds immer dazu führen, dass Minderwertigkeitsgefühle und auch Größenwahn sich immer hin und her gerissen ist und immer abwechselt. Also im Kern ist es so, dass der Mensch sich jetzt an diesem Bild ausrichtet, das bestimmt, was er tun soll und auch bestimmt, in welcher Weise er nie gut genug ist und immer in Bezug auf dieses Idealbild ein Versager. Und das entfremdet ihn von ihm selbst. Das entfremdet ihn vom Fühlen und vom Entdecken der Wünsche, der Bedürfnisse. Und da ist es natürlich so, dass die gesellschaftliche Normierung solcher Idealbilder zunimmt. Natürlich auch durch Internet, dadurch, dass alles bewertet wird, durch die Zahl von Freunden, die man hat, durch die Zahl von Freunden, die andere haben, die das und das tun. Also diese Image-Orientierung, wie stehe ich da, dass die anderen mich mögen, wird schlimmer, nimmt immer mehr zu. Die Normierung nimmt immer mehr zu, was man zu haben hat, wie man sich zu verhalten hat, sodass dieses Terrorregime, so hat Karin Horney und Fritz Perls das genannt, dieses Terrorregime dieser inneren Solls, du sollst so und so und so sein und dich verhalten, das nimmt tendenziell deutlich zu und führt zu einer wachsenden Entfremdung des Menschen von sich selbst. Ist das klar mit der Entfremdung? Diesem Orientiertsein an dem Bild, an dem Ausgedachten, statt am Fühlen und unmittelbar Wollen?
Ja, ja. Also klar, das ist einleuchtend. Und das muss man sich halt bewusst machen und dann eben bewusst schauen, was entspricht wirklich mir, was ist wirklich stimmig, was möchte ich wirklich.
Ja, wobei Karin Horney hat es ganz richtig gesehen, worin der erste Schritt besteht. Der erste Schritt besteht darin, dass man das versteht und erkennt und den Schmerz und die Verzweiflung darüber fühlt. Man kann fast sagen, wenn dieser Schmerz darüber nicht gefühlt wird, dann entsteht nicht genug Energie, um einen Ausweg daraus zu finden. Ein bisschen vergleiche ich das manchmal mit einer Wohnung. Wenn man verdrängt, wie unglücklich man in einer dunklen, feuchten Wohnung ist und sich damit abfindet, je weniger Energie hat man zu sagen, nein, ich will jetzt eine andere Wohnung haben. Man muss erst wirklich wieder spüren und fühlen, wie unglücklich man in dieser Wohnung ist und wie schmerzhaft das ist. Und so ist das auch mit dieser Entfremdung. Wenn ich das wirklich fühlend verstehe und die Verzweiflung darüber, dann komme ich schon bei mir wieder an und dann wird die Entfremdung in diesem Augenblick gewissermaßen zum ersten Mal seit langem wieder aufgehoben. Und dann kann ein neuer Weg entstehen. Weil wenn der Mensch sich zu schnell fragt, was soll ich jetzt tun, um da rauszufinden, dann ist er wieder bei einer neuen Art von Solls, einem Programm, so und so muss ich es tun. Und dann bleibt er im selben Entfremdungsdilemma. Also um da rauszukommen, muss die innere Haltung sich verändern. Ohne zu wissen, was als nächstes gemacht werden muss, getan werden kann, ohne was davon zu finden. Und dann, wenn er auf diese Weise fühlend diese neue Haltung gefunden hat, dann kann etwas Neues entstehen, von dem er gar nicht weiß, in welche Richtung das geht.
Okay. Was bedeutet für dich Gnade?
Gnade ist Ausdruck der Tatsache, dass ich alle wichtigen Dinge nicht tun kann. Abgesehen von der Tatsache, dass ich gar nichts tun kann, weil er gar kein Ich ist, das etwas tun kann, ist aber zuerst mal auch schnell Übereinstimmung darin zu finden, dass man alle wichtigen Dinge nicht tun kann. Zum Beispiel welchen Menschen man begegnet, wie lange die mit einem zu tun haben wollen, wann die sterben, wann man selber stirbt oder krank wird. All das hat man nicht in der Hand. So hat man auch selbst nicht in der Hand, in welcher Weise das Leben und dass das Leben Wachstum bedeutet. Das ist das haben wir nicht gemacht, das ist nicht unser Verdienst. Das ist ein großes Geschenk an uns, dass das Leben eine Art, ein Abenteuer ist, das uns ständig wachsen lässt, neue Erfahrungen machen lässt. Das selbst ist eine Gnade. Dann ist es natürlich am deutlichsten sichtbar beim Aufwachen, dass es ein Geschenk ist, das niemand verdient hat und das einem zukommt. Indem man erkennt, dass es einem zukommt, ist das Wort, dass es eine Gnade ist, eine andere Bezeichnung dafür.
Sind wir selber Gnade?
Du meinst jetzt nicht, dass wir selber das Ergebnis von Gnade sind?
Nein, sondern also für mich war es immer so, dass ich Gnade auch als sehr positiven Begriff gesehen habe. Aber da ist aber jetzt was passiert in der Richtung, dass Gnade kann auch so verstanden werden, da ist noch was Größeres, was mir passieren muss, also eine größere Macht.
Ja.
Aber in Wirklichkeit sind wir das selber schon, das, was wir schon sind, was schon ist, was schon wahrnimmt, das ist es schon.
Ja.
Und das ist eigentlich die Gnade.
Ja, das ist, was ich eben sagte, oder trifft es vielleicht ähnlich, was ich eben sagte, die Gnade, dass dieses Leben an sich bereits uns wachsen lässt, Wachstum bedeutet, Neues entstehen lässt und die Erfahrung von Neuem bedeutet, das Leben an sich bereits Gnade ist.
Ja, wobei ich sagen würde, das Leben an sich, wie immer es sich darstellt, wenn es sich auch ohne was Neues und ohne Wachstum darstellt, das ist einfach auch schon Gnade. Einfach alles ist, es ist es einfach schon alles.
Ja, wenn wir den Aspekt hinzunehmen, dass das, was das Größere uns schenkt, auch eine Herausforderung sein kann und manchmal eine Zumutung, wenn wir mit einer schweren Krankheit konfrontiert sind, dann ist das eine, kann das eine sehr schwere Zumutung sein, die wir zu ertragen haben. Oder wenn wir einen sehr wichtigen Menschen verlieren, sehr früh verlieren, auch das kann manchmal ganz schwer zu tragen sein, dann ist das Schicksal auch eine Zumutung und manchmal eine Herausforderung, dass man etwas zu bewältigen hat. Und so ist die Gnade, spielt da in meinen Augen immer eine Rolle. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, es ist alles eine Gnade. Also das wäre mir zu, was ist der Tsunami, der 200.000 Menschen ermordet? Für wen ist dieser Tsunami eine Gnade? Also es ist eben auch eine Zumutung. Und nicht nur, es ist nicht alles nur Gnade. Aber vielleicht trifft es das ein bisschen, wenn man das Leben versteht als etwas, auf das ich keinen Anspruch habe, auf das ich kein Anrecht habe, dann erlebt man das ganze Leben mehr aus dem Gefühl von Dankbarkeit. Wenn man jeden Tag und alles als in diesem Gefühl der Dankbarkeit erlebt, dann erlebt man alles auch wie eine Gnade. Vielleicht so?
Ja. Aber eben, was ich gerne noch betonen möchte, wir sind schon die Gnade, das ist es schon. Also irgendwie, du sagst was Größeres, aber es gibt nichts Größeres, wir sind schon das Größere.
Meinst du?
Es gibt was Größeres, würde heißen, wir müssen noch auf was
warten, was passieren. Nein. Was heißt auf was warten? Wir warten darauf, aufzuwachen. Es gibt offensichtlich eine Sehnsucht im Menschen, eine tiefe Sehnsucht zur Ganzheit und zu einem Nachhauseankommen, etwas, das man als Aufwachen bezeichnen kann.
So. Ja, aber wenn man aufhört zu warten, dann ist es da.
Nein, dann ist es noch nicht da.
Wie Buddha erlebt hat.
Nein. Buddha hat aufgehört, etwas zu tun. Aber er hat gesagt, ich setze mich jetzt hin und bleib so lange sitzen, bis ich Erleuchtung finde. Das Aufhören zu warten auf das Aufwachen stellt noch nicht das Aufwachen ein. Da stellt sich das noch nicht ein. Durch das Aufgeben von Warten auf etwas stellt sich eine größere innere Ruhe ein und auch Zufriedenheit, zweifelsohne, aber noch nicht das Aufwachen. Das Aufwachen hat bestimmte Charakteristika, zum Beispiel, dass der Verstand ganz still ist. Und erst wenn der Verstand ganz still ist, kann eine tiefe Frieden in der ganzen Tiefe und die Glückseligkeit erfahren werden. Diese Stille des Verstandes setzt nicht ein, wenn ich aufhöre, auf das Aufwachen zu warten, sondern stellt sich erst ein, wenn Aufwachen geschieht.
Genau, und das stellt sich ein, wenn es ansteht, wenn es stimmig ist.
Ja, natürlich, weil es ist etwas, was uns geschieht. Und dann kommt die wichtige Frage, kann ich etwas tun, um es wahrscheinlicher werden zu lassen, um es vorzubereiten, um ihm Raum zu geben, sodass es leichter geschehen kann?
Das hängt damit zusammen, ob man glaubt, überhaupt was tun zu können. Wenn man glaubt, man könnte was tun, dann soll man ruhig was tun.
Ja, wenn man glaubt, nichts tun zu können, muss man auch immer noch Folgendes erklären. Wenn ich durch berufliche Veränderungen in die Situation komme, nach Frankreich ziehen zu müssen oder zu wollen, weil es da berufliche Verbesserungen gibt, dann stehe ich vor der Notwendigkeit, Französisch zu lernen. Wenn man jetzt sagt, oh, du kannst nichts tun, Französisch zu lernen, dann wird es auch nicht passieren. Aber wenn man jetzt nach Frankreich geht und tut gar nichts dafür, dann wird man vielleicht Französisch aufschnappen und sich da hinein denken und so. Aber man kann auch Dinge tun, um Französisch zu lernen. Man kann diesen Organismus bestimmten Situationen aussetzen, CDs hören, die Fragen, die auf den CDs kommen, beantworten, dreimal die Woche Konversation mit einem Franzosen machen, in einen Kurs gehen, wo man Aussprache und Sprechen. Also man kann diesen Organismus in Situationen setzen, woraufhin der nach einer Zeit von einem halben oder einem Jahr ganz ordentlich Französisch sprechen kann. Also wenn er den Wunsch hat, Französisch zu sprechen, du müsstest ihm genauso sagen, du kannst ja nichts tun. Aber das ist nicht zutreffend, er kann was tun.
Tun kann passieren,
ja.
Aber wer ist da, der was tun könnte?
Dieser Organismus, der durch etwas in zielführende Situationen versetzt wird, die ihm das Erlernen dieses Französisch erleichtern. So, da ist kein Ich, das das tut, aber der Organismus tut das, weil in diesem Organismus werden Informationen verarbeitet, andere erzählen ihm, du, ich habe das so und so gelernt, es gibt ein bestimmtes Programm, bestimmte Häppchen zum Beispiel, wo man im Internet CDs erproben kann, so kommen, setzen sich hier oben in dem Kopf bestimmte Informationen und Erwartungsbilder durch, die diesen Organismus dazu veranlassen, sich zielgerichtet in diese Situationen hineinzubegeben.
Genau, wenn das Leben, wenn es einfach stimmig ist, Französisch zu lernen, dann ist es meistens so, dass man genau die richtigen Informationen dann bekommt, die einem dann auch weiterhelfen.
Aber jetzt ist es zum Beispiel so, dass es einzelne Menschen gibt, die haben eine sehr geringe Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt, die hätten in Bezug auf das Französisch die Erwartung, ach, ich könnte das anfangen zu lernen, ich werde das bestimmt nicht lernen. Die würden das zum Beispiel anfangen und da wird auch nichts mehr rauskommen. Es gibt andere, die haben so eine Verstehensblockade. Es gibt Menschen, die sind blockiert in Bezug auf fremde Sprachen. Das hat psychische Gründe. Die können sich diesen Situationen aussetzen und sie lernen es trotzdem nicht. So, das heißt, diese Stimmigkeit ist nicht immer nur, bezieht nicht nur die Situation ein, sondern auch die psychische Situation, die dem im Wege stehen kann oder die das fördern kann und dann, in der man wiederum Veränderungen vornehmen kann. Ein kluger jetzt Französischlehrer, der wird das ein bisschen darüber Bescheid wissen und wird das berücksichtigen und in dem Kurs, den er da jetzt an der Volkshochschule hat, den Menschen etwas über die Verstehensblockade deutlich machen, erarbeiten lassen, sodass deren Grundüberzeugung sich ändert, dahingehend, dass sie sagen, Mensch, ich muss mal ausprobieren, vielleicht kann ich ja doch Fremdsprachen lernen. Das heißt, es würde da eine Veränderung stattfinden, die es ihm ermöglicht, das zu tun. Das heißt, man kann auf verschiedenen Ebenen kann man einwirken. Jetzt muss jemand einwirken, der diesem Französischlehrer einwirkt, dass er sagt, hör mal, es reicht nicht auf für den Kurs, dass du die Sprache kannst und denen das ein Konversationstraining machst, sondern du musst auch die psychischen Faktoren mit berücksichtigen, die das Lernen erleichtern oder erschweren. Das heißt, ob der Lehrer jetzt diese Informationen kriegt oder nicht, davon hängt auch viel ab. Das heißt, es ist ein gesamtes Geschehen, in dem einzelne Individuen etwas tun, zum Beispiel derjenige, der über die psychischen Faktoren Bescheid weiß, dass der dafür sorgt, dass die Lehrer Informationen darüber kriegen. Durch Individuen, durch Organismen wird es vermittelt, dass Prozesse geschehen, die dieses Französischlernen erleichtern und Blockierungen abbauen, sodass das Lernen dann tatsächlich besser geschehen kann. Wenn man dem Einzelnen jetzt antrifft und so, dann können die verschiedenen Informationen, die er kriegt, ihn ermutigen oder erschweren, diesen Französischunterricht zu machen und zu lernen. Und so ist es insgesamt ein Geschehen, obwohl es kein Ich gibt. Aber es ist ein Geschehen, in dem viele Organismen etwas tun, was dann insgesamt Prozesse begünstigt, die das Französischlernen erleichtern und erfolgreicher werden lassen.
Ja, eben, weil es eben für denjenigen dann stimmig ist. Dadurch passiert alles so.
Das, aber unabhängig weißt du, das davon sind die Menschen... Mit dem Stimmig, dieser Stimmigkeitsbegriff, den finde ich... Weißt du, es gibt jemanden... Es kann jemanden geben, der für den es wichtig ist. Ich muss gleich unterbrechen, merke ich, weil ich habe noch einen anderen Termin. Mit der Stimmigkeit, das darf Folgendes nicht vertuschen oder überdecken. Da wäre es stimmig für jemanden, nach Frankreich zu gehen, weil er dadurch wachsen würde, weil er dadurch berufliche Chancen in Angriff nehmen könnte. Er leidet aber an dieser psychischen Verstehensblockade. So. Jetzt ist es ihm deswegen vielleicht verhindert, dieses Französisch zu lernen. Ja. Man kann immer sagen, ja, dann wird es so sein, weil es so stimmig für den war. Aber ich weiß nicht, ob es das ganz trifft. Weil vielleicht wäre für ihn stimmiger, wenn er in der Lage wäre, diese Verstehensblockade zu bearbeiten, das Französisch zu lernen und diesen Schritt zu machen.
Ja, dann wird das ja passieren. Das ist ja der Sinn von Stimmigkeit. Also dann wird es ja passieren, logisch.
Ja, aber es passiert auch viel, viel Unglück und viel, viel Unglück, auch psychisches Elend und Leid. Und ich würde mich dagegen sträuben zu sagen, dass alles Leid deswegen geschieht, weil es so stimmig ist. Es geschieht viel Leid wegen der Ich-Haftigkeit, wegen der Habgier, so wie zum Beispiel Eckhart Tolle zu Recht sagt, ich finde das eine schöne Formulierung, die menschliche Entwicklung ist entgleist, wie hat er das gesagt, mit einem ähnlichen Wort, ist entgleist, die Habgier und so weiter ist ins Extreme gesteigert, und die Ich-Haftigkeit ist ins Extreme gesteigert. Es wäre längst an der Zeit, dass wir angesichts der Kräfte und Mächte, mit denen wir umgehen, den finanziellen und anderen Ressourcen, die wir bewegen, dass das Bewusstseinsniveau der Menschen dem so wenig gerecht wird, dass wir dadurch ja auch das Überleben des ganzen Planeten gefährden. Also dieses Konzept der Stimmigkeit kann auch zu einer Beruhigung führen, die Leid, das da ist, die dieses Entgleisen, das da ist, die das zu sehr verdeckt.
Ja, können wir von mir aus gerne dabei lassen.
Können wir dabei lassen, aber ich vermute, dass wir noch einige Fragen in spiritueller Hinsicht zu diskutieren hätten oder dass dieses Thema, kann man was tun, ja vor allem dieses Thema, kann man was tun, dass wir die spirituellen Implikationen und die Implikationen für den spirituellen Weg, dass wir dafür uns nochmal Zeit nehmen sollten. Für dieses spezielle Thema.
Gerne.
Weil wir haben jetzt sehr wichtige Fragen besprochen. Die Fragen, die du dir ja auch vorbereitet hast, die waren sehr intelligent und sehr wichtig. Und ich glaube, da haben wir jetzt den Boden dafür bereitet, uns mit diesem Thema, kann man was tun? Kann was getan werden?
Können wir. Doch.
Ja?
Ja, können wir gerne. Können wir gerne, habe ich ganz viel Lust drauf.
Ja, ich auch. Das ist schön.
Ja, gut. Okay, dann danke ich dir für jetzt, für deine Zeit und deine Energie und deine Intelligenz und Weisheit, die du teilst. Vielen Dank.
Ich danke dir für das für die spannenden Fragen, für die intelligenten Nachfragen und für das interessierte Zuhören. Und danke natürlich auch den Zuhörern und Zuschauern, wenn sie bis jetzt durchgehalten haben. Oder ich danke Ihnen auch, wenn Sie nicht bis jetzt durchgehalten haben, aber dann hören Sie es nicht.
Ja, okay. Gut,
ja. Alles und freue mich dann auf den dritten Teil.
Ja.
Ja?
Gut. Okay.
Also noch einen schönen Tag.
Ja, dir auch.